D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Schön, dass ihr da seid. Ihr seid nicht allein heute Abend mit mir. Es sind zwei Gäste da. Vielleicht habt ihr die im Hintergrund eben schon hören können. Lavinia Wilson und Barnaby Metschurat.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön hier zu sein, hallo.
Mit euch beiden reden wir heute Abend über euren Debütfilm, Regie, Produzent, Drehbuchautoren, Hauptdarsteller. Alles habt ihr gemacht, um Hey Bunny diesen Donnerstag ins Kino bringen zu können. Wir nehmen uns viel Zeit gleich über diesen außergewöhnlichen Film miteinander zu reden. Schön, dass ihr da seid. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt für die zweite Hälfte der einen Stunde Film heute Abend, dann werfen wir natürlich auch noch einen Blick in Volume 2 von Guardians of the Galaxy. Kommt auch am Donnerstag raus. Keine Konkurrenz für Hey Bunny, selbstverständlich. Aber trotzdem ein Film, über den wir reden und über den wir auch mit einem der Darsteller reden, die man nicht sehen kann, nämlich mit Fahri Yardim. Der ist Gast in der zweiten halben Stunde heute Abend. Der hat nämlich, wie schon im ersten Teil auch, wieder dem Waschbär Rocket seine Stimme geliehen für den zweiten Teil von Guardians of the Galaxy. Das also heute Abend in eine Stunde Film. Schön, dass wir alle da sind.
D-Radio Wissen.
Ich hätte auch sagen können jetzt an dieser Stelle, Gäste sind die Schauspielerin Lavinia Wilson und der Schauspieler Barnaby Metschurat, so kennen euch die meisten. Wir, Lavinia, haben uns zuletzt vor gut 2 Jahren gesehen zu Outside the Box, ein Film, den ich sehr mochte. Da hattest du gerade einen sehr dicken Bauch.
Oh Gott, ist das schon wieder 2 Jahre her?
Ja, okay. Da war nämlich euer zweites gemeinsames Kind drin in dem Bauch, wenn ich auch
stimmt,
das so sagen darf.
Mich, ja.
Insofern sind es heute Abend auch das Paar Lavinia Wilson und Barnaby Metschurat, die Gast sind und die gemeinsamen Eltern zweier Kinder. Und das ist immer noch nicht alles, denn seit 2011 seid ihr auch die gemeinsamen Filmproduktionsfirmenbesitzer. Da habt ihr Hot Couple Production gegründet. Ja? Sunny und Roswitha war der erste Kurzfilm, den ihr damals gedreht und gezeigt habt, ihr arbeitet also auch zusammen. Geht ihr euch denn wirklich nie auf den Keks?
Doch, dauernd.
Doch, andauernd. Also puh, aber ist das super. Solange wir uns noch auf den Keks gehen können, da lieben wir uns. Wenn es mir egal ist und dann, ja, die macht halt ihr Ding, ich mach mein Ding, dann, ich glaube, dann wird es kritisch.
Ich habe da so drüber nachgedacht, also wenn ich mit meiner Frau auch noch zusammenarbeiten würde, müsste, dann gäbe das wahrscheinlich Mord und Totschlag. Ihr kriegt das ganz gut hin?
Nee, also ich glaube, dass einerseits kreative Reibung auch was Gutes haben kann und die andere Sache ist die, dass man, wenn man sich vorher schon überlegt, dass, also wir wollten beide auf jeden Fall einen Film machen und wenn wir dann sagen, wir machen das nicht, weil es ja sein könnte, dass es unsere Beziehung nicht gut tut und deswegen ist dann nichts zu tun, dann hat man schon verloren, bevor man überhaupt angefangen hat und wir haben da gar nicht so drüber nachgedacht, was es mit uns macht. Und es kommt ja auch hinzu, dass wir als Schauspieler, wir hocken ja nicht dauernd aufeinander, dadurch, dass wir viele Jobs auch außerhalb von Berlin haben oder vielleicht auch mal in anderen Ländern. Das heißt, wenn man die Chance nutzen kann, zusammenzuarbeiten, warum denn nicht?
Mit Sunny und Roswitha ging 2011 das los, diese Zusammenarbeit, eure gemeinsame. Jetzt am Donnerstag übermorgen kommt der erste Langfilm in die Kinos, Hey Bunny. Wie steinig war der Weg denn bis dahin?
Der Weg, naja, irgendwie schon steinig, aber wir haben die Steine immer Schritt für Schritt aus dem Weg geräumt. Und wenn wir vorher gewusst hätten, was da alles auf uns zukommt, also wir hatten einen Produktionsprozess, der fast 3 Jahre gedauert hat. Das war unsere ganz eigene, ganz persönliche Geschichte. Und wir haben uns entschieden, das auch selbst von unserem eigenen Geld zu finanzieren und alles umzusetzen. Wenn wir das geahnt hätten, hätten wir vielleicht gar nicht damit angefangen. Aber ich glaube, dass man sich entscheiden muss, ob man was machen will im Leben oder ob man es halt bleiben lässt. Und wir sind einfach mal ganz naiv mit einem guten Spirit und einer guten Einstellung losgerannt und haben dann Learning by Doing gemacht. Und ich glaube, anders macht man sowas auch nicht.
Ja, es steht bei euch ganz dick unter Hey Bunny, wenn auch in Klammern oder mit Geheimtinte geschrieben, aber da steht ganz groß Independent. Das ist so ein Wort, das heute schnell benutzt wird, wenn Leute einfach so irgendwas auf eigene Faust machen. Autoren, die Bücher schreiben, Musiker, die Songs rausbringen. Am Ende kommt es dann doch irgendwie raus unter so einem Indie-Label, was ja auch dann wieder echt nur so halbgar independent ist. Bei euch tatsächlich heißt independent auch independent. Ihr habt das alles selber gemacht.
Ja, wir sind. Da gibt es eine kleine Anekdote zu. Unser Film hatte Premiere auf dem Oldenburger Filmfest. unter Thorsten Neumann und der hat uns angerufen und wir hatten ihm den Film geschickt und er meinte, ey, mehr Independent als ihr geht ja gar nicht. Und er hat das Independent Film Festival in Deutschland. Ja, muss man sagen, es ist wirklich ein eher ungewöhnlicher Weg, weil wie du schon sagst, wenn es auch kleine Firmen gibt, die werden dann von größeren Studios aufgekauft und natürlich bringt die kleine Firma mit dem Namen den Film dann irgendwie raus, aber natürlich ist ein viel größerer Geldgeber im Hintergrund. Mhm. Independent heißt ja heutzutage mehr, dann ungewöhnliche Filme zu machen, die nicht ganz so den Schubkastensystem so folgen, aber finanziert werden die dann trotzdem recht regulär.
Ja. Wobei natürlich, wenn du sagst unabhängig, das stimmt auch, aber in unserem Fall hat man einerseits die kreative Unabhängigkeit und hat eine unglaublich große Freiheit, aber dadurch, dass man kein Geld hat, ist man gleichzeitig auch wieder limitiert. Also muss man in ganz schönen Grenzen operieren, weil natürlich kostet Film wahnsinnig viel Geld und es kostet unglaublich viel Kraft, sich immer wieder zu überlegen, wie kann ich das denn trotzdem cool oder gerade besonders gut machen, obwohl eben das Geld dafür fehlt.
Bevor wir über diesen riesen Berg an Arbeit sprechen, über den ihr diesen Film ins Kino tragt, jetzt am Donnerstag, lasst uns über den Film selbst reden. Du, Lavinia, spielst eine junge Frau, die in einem Tierversuchslabor arbeitet. Genau wie du ist auch deine Chefin felsenfest davon überzeugt, dass ihr vor einem wirklich großen, wichtigen wissenschaftlichen Durchbruch steht.
Wir stehen in der finalen Phase einiger Versuche und ich möchte mich vergewissern, dass unsere Daten gut gesichert sind.
Die Daten sollen gut gesichert sein, ein beeindruckendes Projekt, an dem du da arbeitest, aber ich glaube, es ist schöner, wenn du selber erklärst, was du da in diesem Tierversuchslabor versuchst.
Also es geht in erster Linie in dem Film gar nicht um meine Figur, um die Helen, sondern um die Figur von Adam, gespielt von Barnaby. Und der wird verdächtigt, das ist ein ehemaliger Hacker und der hat nicht so viel Freude im Leben im Moment. Und der wird verdächtigt, ein Glücksforschungslabor sabotiert zu haben. Und in diesem Glücksforschungslabor arbeite ich und ich forsche an Kaninchen, an weichen, weißen, flauschigen, süßen Kaninchen nach dem sogenannten Glücksgen. Also meine Forschungsanstalt ist überzeugt, dass man die extrahieren kann, so ein Glücksgen aus diesen Hasen und das kann man dann verkaufen und Milliarden natürlich von Geld verdienen damit. Und das ist natürlich eine Metapher, wir glauben natürlich beide nicht, dass es ein Glücksgen geben kann. Und was dann im Laufe der Geschichte passiert, ist, dass eben Adam verdächtigt wird, da irgendwie Mist gebaut zu haben. Und dann muss er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen und im Zuge dessen bekommt er es mit einer wild gewordenen Horde von Versuchskaninchen zu tun und unter anderem auch mit seiner ziemlich durchgeknallten Familie, vor allem seinen zwei Brüdern und seinem seltsamen Vater und eben auch mir, dieser Forscherin, die ihn verfolgt und unbedingt einbuchten will.
Das Schöne ist, dass ich dir stundenlang zuhören könnte, wie du über diesen Film redest, aber egal wie viel von der Story wir preisgeben würden, was wir über diesen Punkt hinaus nicht tun werden, weil sich das daraus resultierende Desaster bitte jeder im Kino angucken soll.
Ja, das finde ich auch.
Es würde aber auch nichts bringen, denn euer Film hat tatsächlich so viele tolle, skurrile und ebenfalls wichtige Nebenbaustellen, zwischen denen immer hin und her geswitcht wird, dass wir eigentlich schon den ganzen Film erzählen müssten, um alles anzureißen. Das machen wir nicht. Es geht um die Suche nach Glück, für das man nichts tun muss. Ne? Glücksgen extrahieren und vielleicht als Medikament zu sich nehmen. Es geht um die damit verbundenen Weltverbesserungsfantasien und es geht vor allem ganz viel um zwischenmenschliche Interaktion, um Zynismus als Gesellschaftsform. Für mich hat sich das angefühlt, als hättet ihr da ein Drehbuch geschrieben, das über einen wirklich langen Zeitraum entstanden ist.
Oh, ja, das kann man so sagen. Also ich meine, es gibt bestimmt Drehbücher, die einen längeren Entwicklungszeitraum hatten als meins jetzt, aber ich habe angefangen, glaube ich, 2012, einfach mit dem Gedanken, dass ich das auch mal probieren möchte. Ich habe so viele Fragen in meinem Kopf und weil Film nun das naheliegendste Medium für mich ist, weil ich als Schauspieler arbeite und Film einfach liebe, dachte ich, schreibe ich diese Fragen noch mal auf so und versuche mir dazu eine Geschichte auszudenken, die etwas mit mir halt zu tun hat und habe als erstes eine Figur gehabt, die nah an mir dran ist, die hat diese Fragen sich stellt und meint, ist Idealismus wert, ihn zu leben? Oder ist es nicht viel besser, einfach zu sagen, nee, es geht da sowieso den Bach runter und ich koche nur mein eigenes Süppchen und das war's. Und darum habe ich halt eine Geschichte gesponnen, die eigentlich, dachte ich, recht klassisch ist. Halt die Veränderung dieser Figur, die dann das Glück irgendwo findet, unfreiwilligerweise. Ich dachte,
und auch unfreiwillig zum Helden wird.
Immer an Jack Nicholson in As Good As It Gets. Ja. Der kleine Schreiber da, der nur ein Zyniker ist und völlig neurotisch und der halt die Liebe findet nebenan, obwohl er sie nicht finden möchte.
Ja.
Aber es geht nicht anders. Und darum haben wir so unsere Fragen gesponnen. Ich finde, alles hängt mit allem zusammen.
Mhm. Mhm. Was es bedeutet, diese Idee, die man hat, auf Papier zu bringen und vor allem dieses Papier auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. Darüber sprechen wir gleich mit unseren Gästen Lavinia Wilson und Barnaby Matschurat. Ihr bleibt noch einen Augenblick, oder?
Ja, auf jeden klar. Fall.
Find Wenn ich, du uns lässt. Finde ich super.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Du hast eben gesagt, Barnaby, 2012 hast du angefangen, an dem Drehbuch zu schreiben. Irgendwann, bevor man dann einen Film draus macht, das ganze Orga-Monster anfängt zu wachsen, muss man sich tatsächlich ja irgendwann für so eine finale Fassung entscheiden. Dani Levy hat mir erzählt, bei seinem letzten Film, die wundersame Welt der Wunderlichs, wunderbare Welt der Wunderlichs, ich glaube, es war die 14. oder 15. Drehbuchfassung, weil er sich wahnsinnig schwer getan hat und auch völlig unzufrieden war mit dem, was er zwischendurch hatte. Wann wusstet ihr beide, das ist jetzt die Version, mit der wir definitiv anfangen zu filmen?
Naja, bei uns war es insofern ungewöhnlich, als dass wir in Blöcken gedreht haben. Weil wir immer wieder Geld verdienen mussten, um einen weiteren Teil des Films zu drehen, haben wir immer ein Motiv gedreht, dann Pause gemacht, als Schauspieler gearbeitet und weitergedreht. Mhm. Was zur Folge hatte, dass wir zwischendurch noch durchaus umschreiben konnten. Aber natürlich gab es den Moment, wo wir gesagt haben, nee, damit fangen wir jetzt an. Wann war der denn für dich?
Ja, eigentlich zu Drehbeginn, vielleicht 2 Monate vorher. Also dann würde ich sagen, so Oktober 2013. Das hat sich so insgesamt 1,5 Jahre gezogen, das Schreiben. Ich würde sagen, also war ja mein erstes Drehbuch und im Grunde, ich habe halt vor mich hingeschrieben und habe das dann immer abgegeben zu der Lavinia und zu 2 befreundeten Autoren, die es dann halt platt gemacht haben und dann sind da ein paar Sachen übrig geblieben, die meinten, wäre schon in Ordnung und dann habe ich weitergeschrieben. Und ich mag das irgendwie, also dieses Feedback zu bekommen und dann weiterzumachen und das Personal, die Figuren stehen irgendwann, du weißt, worum es geht und so. Und zum Schluss, wir waren nochmal auf so einer Südamerika-Reise und ich bin dann allein noch 2 Wochen da geblieben in Kolumbien und habe 2 Wochen durchgeschrieben, eine finale Fassung gemacht und alle waren soweit happy. Auch die Schauspieler, die ich ja schon hatte, von denen ich wollte, dass sie das spielen. Und dann haben wir gesagt, wir fangen jetzt erstmal an. Und wie Lavinia es sagt, man fängt mit einem Motiv an, man fängt an zu drehen und bekommt dann auch ein Gefühl für die Figuren, für die Dialoge. Wir haben einen Krimiplot drin, der ist es dann halt, aber wir konnten immer noch ein wenig nachjustieren, was einfach.
Und ich glaube aber, ganz hundertprozentig zufrieden ist man nie. Ich habe mich gestern auch mit einer Regisseurin, die ich schon ganz lange kenne, unterhalten nach unserer Premiere. Sie meinte, dass man, was dem Zuschauer gar nicht auffällt, man selber sieht immer dann im Nachhinein, weil ja so viel Zeit vergeht, bis ein Film dann fertig ist, was man jetzt anders machen würde, wenn man es nochmal von vorne machen würde. Aber ich glaube, das gehört dazu.
Aber es ist ja eine Sache, so zum Verständnis für die Leute, ein Drehbuch zu haben und anzufangen zu drehen und vielleicht auch Leute zu fragen, die man kennt. Es ist ja nun nicht so Ungewöhnliches. Ich kenne das von einigen Schauspielern, die zwischendurch sagen, ja, ich spiele auch mal in einem Abschlussfilm mit bei jemandem so, ne? Einfach um zu helfen. Das hat mir auch mal geholfen und da gibt es dann auch nicht groß Kohle für. Also man zerrt dann schon letzten Endes für sowas Freunde vor die Kamera, kann man das so sagen?
Die Kamera gar nicht unbedingt. Also bei Schauspielern ist es eigentlich am leichtesten, sie dafür zu bekommen, für umsonst zu arbeiten. Weil Schauspieler gerne spielen und weil Schauspieler sich gerne zeigen und weil die Schauspieler auch gerade bei uns so lustige und abgefahrene Figuren spielen durften oder Figuren, die sie sonst normalerweise nicht angeboten bekommen.
Ich möchte da Edin Hasanovic herausheben an dieser Stelle, der quasi wie dein IT-Chef oder Auftraggeber von dieser IT-Firma spielt, für den du arbeitest, der also sowieso so ein cooler Typ ist, aber auch diese Rolle so mit...
Und die Hosenträger.
Edin ist großartig, ist ein Vollblut-Schauspieler, ein ganz ein alter Freund und Edin hatte so Bock, diesen Typen zu spielen. Das war, wie Lavinia sagte, waren so interessante Figuren drin. Und Edin tauchte einen Tag vor Drehbeginn auf mit einem Irokesenschnitt.
Einem schlecht blond gefärbten Bicolor-Irokesenschnitt. Weil das, was an Haaren noch steht, ist dunkel. Er sieht quasi aus wie so eine...
Das ist echt ein No-Go als Schauspieler, dass du so auftauchst und das vorher am
Schiff. Das war genial für die Rolle. Er hat sie einfach perfekt für sich kreiert. Das haben einige getan. Natürlich hatten wir dann Probleme mit der Continuity, weil wir dann ein Jahr später das auch noch drehen mussten mit diesen Haaren und ihm dann einfach einen Hut aufgesetzt haben. Man musste dann schon reagieren. Aber wirklich vor der Kamera, die Geschichte war halt dann im Endeffekt so ungewöhnlich, aber trotzdem jetzt nicht so absurd, dass man gesagt hat als Schauspieler, nee, da will ich nicht mitmachen, sondern ey, wir wollen dabei sein. Mhm. Hinter der Kamera, da mussten wir teilweise Leute und Freunde und Verwandte hinzerren, dass die mitmachen, weil dieser Tross hinter der Kamera, ja, der ist schon wirklich groß.
Das fängt ja an bei Location Scouting, also du brauchst ja Locations, an denen du drehen kannst. Dann brauchst du vor Ort die Technik zum Drehen. Du brauchst eine Kamera und jemanden, der sie bedienen kann. Du brauchst Leute, die sich um das Ganze drumherum kümmern.
Die müssen auch alle was essen.
Zwischendurch kriegen die Hunger.
Die müssen irgendwo aufs Klo gehen. Allein so ganz basale Dinge müssen natürlich logistisch organisiert werden.
Und man muss sagen, man kann natürlich diesen Guerilla-Dreh machen, den man oft auch mit Independent verbindet. Wir nehmen halt eine Kamera, die irgendwas filmen kann. Da ist halt so ein Chip drin und wir haben zwei Freunde und gehen los auf der Straße und machen halt so ein Filmchen.
Das ist aber der Tonscheiße.
Das ist möglich, wenn man, also ich denke, je talentierter man als Regisseur ist oder als Autor, umso besser werden diese Filme, die an 3-4 Tagen aufgenommen werden. Ich denke an Tom Lass, den ich liebe, für also Captain Oscar oder Papa Gold und so, der, glaube ich, ein sehr geringes Budget hat und der richtig geile Filme macht mit noch viel weniger Geld. Aber wir haben es halt dann im Endeffekt auch aufgezogen. Wir hatten 26 Drehtage, wir haben einen kleinen LKW-Park gehabt, wir haben uns am Tag, haben wir 3-4 Minuten gedreht und mit Einstellung, mit einer schönen Kamera und mit einem Kostüm und so weiter. Also wir haben uns mehr Zeit genommen dafür, weil wir wussten, wir wollten den Film auch in großen Kinos präsentieren, vielleicht auch ein Publikum, was jetzt nicht so independent-affin ist, sondern sagt, wir wollen für 1,5 Stunden gut unterhalten sein. Und der Film bringt es einfach. Der kann auch normal im Fernsehen laufen. Keiner sagt, oh, da wackelt ja nur eine Kamera, mir wird schlecht und den Schauspieler verstehe ich nicht. Und was ist denn das? Ist das Musik oder ist es die Straßenbahn, die vorbeifällt? Der Film ist hochwertig produziert und das war uns irgendwie wichtig, den dann auch verkaufen zu können.
Die berühmte Tom-Tick-Wackelkamera. Jemand renn einfach mit der Kamera hinterher. Das alles zu wuppen, zu zweit, das zu organisieren, das immer wieder auch neu starten zu müssen, ne? Wie ihr sagt, in Blocks immer mal wieder neu gedreht. Wie oft kommt man da an den Punkt, an dem man dann doch zwischendurch sagt oder wenigstens denkt, wir lassen das alles?
Wir haben uns da immer ganz gut abgewechselt. Also jeder hatte diesen Punkt
auch
wieder. Ja, jedem Block. Ich habe immer mich schwerer getan, wieder Anlauf zu nehmen. Dann hat Barnaby mich motiviert, dann hatte er wieder keinen Bock, dann habe ich in mich gezogen. Meine persönliche schrecklichsten Momente waren in den letzten Jahren eigentlich immer diese eigentlich herrliche Zeit, die ich liebe, zwischen den Jahren, wo ich zu Hause sitzen musste und die ganze Abrechnung gemacht habe. Und diese Excel-Tabellen mit 1,26 Euro, 7% bla vom Bäcker ausgefüllt habe und Quittungen da eingetragen habe. Da dachte ich mir dann, nee, also ob es das jetzt wert ist, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen jetzt im Rückblick, wir haben es halt einmal alles von Anfang bis Ende gemacht. Und Barnaby hat doch immer gesagt, ich meine, was soll man denn, wenn man mal anfängt, was sollen wir denn unseren Kindern erzählen? Ja, du, Mama und Papa, die haben mal einen Film angefangen, aber die haben das nicht fertig
gemacht. Das war uns irgendwie zu anstrengend, das ist schon ganz schön krass. Nee, da liegen irgendwie die ersten Drehtage liegen. Das ist doch keine Sache, man bringt es zu Ende. Ich meine, die Qualität, darüber kann man sich dann streiten. Aber ich finde, das haben wir auch bei unseren, ich habe noch andere Kurzfilme davor gemacht. Wir haben es immer zu Ende gebracht. Die wurden dann einmal gezeigt, das ist wichtig, um irgendwie voranzukommen, finde ich. Oder man hätte ganz sagen können, man hört auf mit dem Zeug. Aber das machte einfach zu süchtig, dieses Filmdrehen.
Kann man dann am Ende, wenn so ein Baby dann auf der Welt ist und jetzt laufen lernen soll am Donnerstag, kann man diese hohe Befriedigung vielleicht sogar gar nicht hoch genug einschätzen, die es dann einem gibt, wenn man aus eigener Kraft seine ganz eigene Kunst geschaffen hat, die dann eben auch wirklich zu 100% unzensiert und unverwaschen ist, wo einem keiner reingequatscht hat?
Also der Film stellt ja auch viel die Frage, was bedeutet Glück, was ist das? Und so
und wie kriegt man es aus den Kaninchen raus?
Ja, und wie kriegt man es aus den Kaninchen raus, genau. Wir haben es aus den Kaninchen nicht unbedingt rausgekriegt, aber wenn du so fragst, also ich oder wir beide sind jetzt schon sehr stolz drauf und ein bisschen Glück haben wir schon erfahren jetzt, dass wir das machen
dürfen. Man muss sagen, dass der genau diese Haltung, die in dem Film steckt und der Spirit und unsere Anliegen, komplett, glaube ich, zu sehen ist. Der hat eine große Leidenschaft und das merkt man nicht nur uns an, die spielen, sondern eigentlich jedem, selbst den Kameramann, man merkt, wie die Kamera geführt ist, dass die Bock dabei hatten. Aber man muss sagen, Filme machen, ich kann auch davon profitieren oder ich habe jeden Tag davon profitiert, von der Erfahrung meiner Kollegen, dass ich mir was sagen lasse. Es ist jetzt nicht so, dass wir losgehen und den neuen deutschen Film erfinden. Mhm. Ich bin wieder am Schreiben, ich will wieder einen Film machen, ich brauche diesmal Geld. Also es ist so, ich muss jetzt diesmal auch ein paar Leute bezahlen, die können nicht wieder umsonst arbeiten.
Es
ist nicht das Paradies. Und auch ein Redakteur mal zu haben, der sagt, an der Stelle der Geschichte, denk doch mal nach. Also man kann profitieren davon, von der Erfahrung und der Hilfe anderer. Das ist nicht, dass wir alles können. Wir mussten es in diesem Fall allein machen. Es war gut, Aber wir hören auch mal auf andere Menschen.
Stimmt.
Sehr schön. Am Donnerstag kommt euer drittes gemeinsames Kind, genau. Hey Bunny, auf die Welt. Dieses skurrile, emotionale, auf denkbar schönste Art und Weise zärtlich verstörende Kinoerlebnis, das ich wirklich besten Gewissens euch allen empfehlen kann, weil euch beiden damit einfach ein Film gelungen ist, der in keine einzige deutsche Kinoschublade passt. So. Das ist das, was ich so toll finde, wenn Leute sich nach wie vor trauen, Filme zu machen, die nicht nach irgendeinem deutschen Kino oder Komödien oder auch Dramenschema gebastelt sind, weil man das halt so macht, weil ich finde, weil man das so macht, sollte es eigentlich gar nicht geben. Ihr habt jetzt gleich den nächsten Termin schon, dürft den Film wieder zeigen gleich.
Ja. Jetzt um 9 haben wir eine Vorstellung.
Wir sind auf dem Achtung Berlin Festival noch, jetzt vor Kinostart, und wir reisen dann auch durch Deutschland.
Genau, ab Donnerstag sind wir in verschiedenen Kinos in deutschen Städten, wo der Film auch dann laufen wird, zu verschiedenen Vorstellungen vor Ort. Und wenn da der ein oder andere auftaucht, mit dem wir ins Gespräch kommen können über den Film, freuen wir uns sehr.
Und wenn einer von euch sagt, Mist, ihr lauft ja gar nicht im Kino in meiner Stadt, dann geht zu eurem Kinobesitzer und sagt, Alter, Hey Bunny läuft, ich habe da und da gehört, ich möchte, dass der hier gespielt wird. Und vielleicht haben wir Glück und dann schicke ich eine Kopie in eure Stadt. Ich toaste die Kopien auch zu Hause übrigens, weil wir den Verleih auch selber machen. Ich habe alle Kopien für die Kino selber gemacht. Ich stecke die in eine Box und dann kriegt der Kinobesitzer seine Kopie und dann kann er euch den Film zeigen.
Oh Gott, und nach der Kinotour fallt ihr beide in ein erlösendes Erschöpfungskoma oder fahrt in Urlaub oder...
Nee, ach, uns fällt immer was ein. Wir drehen, wir haben Kinder, ich schreibe gerade, ich habe dann irgendwann Abgabe. Ja, es ist wirklich, wir sitzen ja auch hier und das macht uns Spaß. Man darf es wirklich nicht als negativ bezeichnen. Weil also
es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Sachen vermarkten muss, hinter denen man nicht steht. Das ist in dem Fall hier wirklich sehr einfach.
Und es ist toll, mit dir hier zu quatschen. Du hast auch ein schönes Studio. Also wir haben jetzt nicht das Gefühl, das ist Arbeit.
Das ist umso schöner. Ich danke euch beiden herzlich für den Besuch. Ich würde euch die ganze Stunde hier behalten, aber ihr müsst los, sonst kommt ihr nicht pünktlich um 9 zum nächsten Zeigen auch tollen Films. Hey Bunny, übermorgen im Kino. Ich habe es, glaube ich, jetzt oft genug gesagt.
Vielen Dank.
Geht rein, erfreut euch in diesem Film. Ich habe mich erfreut an eurem Besuch. Vielen Dank, Lavinia Wilson, Barnaby Matscherat. Ganz bald hoffentlich wieder.
Ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Bis dann. Viel Spaß.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Manchmal, ne? Manchmal, aber nur manchmal reichen 3 Worte aus. 3 klitzekleine Worte, um Fans in Ekstase zu versetzen.
Ich bin Groot.
Der sprechende Baum, er ist zurück. Also zumindest das, was von ihm übrig geblieben ist. Nach der großen Explosion am Ende von Guardians of the Galaxy 1 aus Groot wurde also in der Zwischenzeit Baby Groot, im Moment mehr ein sprechender Bonsai, der erst wieder langsam wachsen muss. Seine 4 besten Kumpels, die anderen Guardians of the Galaxy, aber sind in Höchstform. Peter alias Star-Lord, die grünhäutige Kriegerin Gamora, der rotkörperige Muskelprotz Drax und natürlich Alien-Waschbär Rocket.
Wir retten also schon wieder die Galaxie?
Ja.
Als zweifache Galaxieretter können wir unsere Preise dann richtig schön hochschrauben.
Ich kann nicht glauben, dass du jetzt ausgerechnet an sowas denkst.
Du dämlicher Waschbär.
Nenn mich nicht Waschbär!
Tut mir wirklich leid. Ich meinte Backenhörnchen.
Ist das besser?
Ich weiß nicht.
Sarkasmus, Ironie und schwarzer Humor. Vor 2014 kam das in Superheldenfilmen zwar hin und wieder mal vor, aber so ein ganzer Film, der sich darauf stützt, dass seine Anti-Superhelden ja, sich mehr oder weniger den kompletten Film lang gegenseitig verarschen, sowas gab es vorher noch nicht. Dementsprechend groß war der Einschlag, den die Guardians im Kino hinterlassen hatten. Sie haben viele, teilweise schläfrig gewordene Marvel-Fans aus ihrem Avengers- und X-Men-Dornröschen-Schlaf gerissen. Das war 2014. Klar, dass ein zweiter Teil dringend her musste, gedauert hat es dann aber trotzdem bis diese Woche Donnerstag, also bis übermorgen, wenn Volume 2 der Guardians in die Kinos kommt. Gleich der Eröffnungssequenz nach macht es auch wirklich Bock auf das Wiedersehen. Die 5 Guardians stehen einem gigantischen Weltraumbiest gegenüber, das einen Planeten angreift. Das Vieh ist eine, sagen wir mal, putzige Mischung aus Krake, Piranha, weißem Hai und Blauwal. Nur halt nicht so klein. Ein Vieh, das dann doch recht schwer zu bekämpfen ist.
Die Haut der Bestie ist zu dick, um sie von außen zu durchdringen. Ich werde es von innen versuchen müssen.
Hä? Nein, Drax! Warte kurz, Drax!
Ja.
Ja, so wie, was nochmal? Was hat Dragster gesagt? Wenn das Monster sich nicht von außen filetieren lässt, dann muss man es halt von innen machen. Er nimmt also Anlauf und springt diesem Vieh so 50 Meter weit durch den quasi Weltraum in das riesenradgroße Piranha-Maul. Eigentlich eine ganz schön blöde Idee, oder?
Was macht er denn da?
Er sagt, die Haut sei zu dick, um sie von außen aufzuschneiden.
Warte, das
deshalb
ist doch völliger Unsinn.
Hab ich ja versucht, ihm zu
die
sagen.
Die Haut bleibt doch so dick, wie sie ist, egal ob von innen oder von außen.
Das ist mir auch klar.
Das klingt schon irgendwie logisch, aber die Guardians bestechen halt immer wieder durch ihre Logik des Erstkämpfens und dann Fragens. Und je mehr Missgeschicke dem einen passieren, desto mehr feiern das die anderen. Also ein klassischer Fall von Schadenfreude Deluxe. Jetzt aber nur irgendwelche Weltraum-Battles dieser Art zu zeigen, Kämpfe gegen irgendwelche Bestien, das wäre zu wenig. Das hatte ich, wer sich vielleicht lieber nicht erinnern möchte, schon recht deutlich vor 2 Wochen bei Fast and Furious bemängelt. Der ist mir übrigens eben eingefallen, den habe ich mir extra auf den Zettel geschrieben. Fast and Furious, mir gefiel der. Nur Action, wenn auch oberstes Regal, hart gedreht, aber dann bloß so aneinandergereiht durch irgendwelche belanglosenden, hanebüchenden Szenen. Das war zu wenig, wäre es hier auch und deshalb und zum Glück gibt es bei den Guardians im zweiten Teil eine Story. Im ersten hatte Star-Lord, der einzige Erdling der Guardians, schon erklärt, dass er in der ganzen Galaxis nach seinem Vater sucht, schon seit er als Findelkind von der Erde wegentführt worden war. Er glaubt ja, es wäre David Hasselhoff. Und als die 5 ihn nun endlich im zweiten Teil finden, dann wird auf den ersten Blick klar, ist er nicht. Es ist genau genommen noch viel besser. Star-Lords Vater ist hauptberuflich Gott, sagt er. Glaubt Peter. Und damit beginnt dann eine Story, und zwar eine richtige, eine echte Story, die wirklich eine gelungene und auch logische Fortsetzung vom ersten Teil ist. Um die herum ranken sich dann Action und alles das, was irgendwie so an Bildeffekten passiert. Und dieser besondere Guardians-Humor natürlich aus Ironie, Sarkasmus, Schadenfreude, das hat James Gunn auch in Teil 2 als Regisseur wieder richtig stimmig zusammen montiert. Man merkt, dass er als Guardians Vater wieder das Drehbuch geschrieben hat und man merkt, diesen Dialog-Irrsinn, der die Guardians ausmacht, dass er den einfach nochmal ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben hat.
Gut gemacht, Rocket.
Danke.
Ich meinte das ironisch.
Oh nein, dann musst du das auch in einem ironischen Ton sagen. Jetzt stehe ich da wie ein Idiot.
Ich habe ihn zuerst in 2D gesehen. Das war allerdings dann ein Fehler, denn da ist dieser Film wirklich nicht für gemacht. Es sah sehr flach aus. Das war schade. Es sind viele Effekte veräppt. Also wenn ihr grundsätzlich 3D nicht mögt und sagt, ha, gucke ich mir in 2D an. Bei dem Film vielleicht nicht, denn bei dem kommt das 3D dann tatsächlich optisch richtig gut. Es ist großes Spaßkino. Es gibt witzige Gastauftritte in Nebenrollen, die ich nicht spoilern will. Für mich ein echtes Highlight ist hier ausnahmsweise mal die deutsche Synchro. Und zwar ganz explizit vom biestigen Grantl-Waschbär Rocket. Den spricht wie im ersten Teil auch hier wieder Fahri Yardim mit seiner sehr coolen Reibeisenstimme. Das passt nochmal eine ganze Ecke besser als im Original. Die Stimme von Bradley Cooper ist ja auch ein Kompliment, das man mal aussprechen kann. Deshalb freue ich mich, dass Fahri gleich unser Gast ist. Dann sprechen wir mit ihm genau darüber.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, mein lieber Herr Fahri, wie schön ist das? Sag mal, die Fans von Guardians of the Galaxy haben sehnsüchtig auf diesen zweiten Teil gewartet. Wie sehnsüchtig hast du darauf gewartet, diesem kleinen, dreckigen, rotzigen Waschbär bzw. Trash-Panda deine Stimme wieder leihen zu dürfen?
Ich habe mich so gefreut und ich bin genauso sehnsüchtig da gestanden und habe mich gefreut, als endlich raus war, es kommt und wir machen's und ja, ist großartig. Du stehst da in dieser Kapsel und wirfst dich da wieder in dieses Waschbärkostüm und ja, du musst ihn schon einfangen erstmal, den kleinen Bengel, ne? Den musst du erstmal wiederfinden. Aber als er dann wieder, der war ziemlich schnell wieder da, dieser kleine wütende Bagalut. Nee, es war eine große Freude. Und auch es ist auch eine große Ehre, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich auch wieder dabei bin. Also Promi-Synchron ist ja so ein bisschen verschrien und so. Aber dass da auch viele, auch gerade Fans gesagt haben, wir wollen da einen Dreck in der Stimme, wir wollen den zurück. Gib uns deinen Whisky. Das war schon schmeichelhaft.
Das muss doch gerade irgendwie runtergehen wie Öl, weil Synchron ist jetzt ja nicht dein Hauptbeschäftigungsfeld. Und dann gibt's Fans, die sagen, Synchron stehe ich grundsätzlich gar nicht drauf. Ich will den Film lieber im Original sehen, als immer dieses Drübergequatsche. Aber bei Rocket, dem man ja nur eine Stimme leihen muss, macht es der Fari echt 1000-mal besser als Bradley Cooper.
Was?
Ja, sagst viele du? Gesagt. Nein, ja? Sagen wirklich viele.
Das ist sehr, sehr nett. Das hat mein Regisseur mir auch immer gesagt, der Synchronregisseur. Ich wollte das nicht glauben. Ich dachte, das wären Aufbauarbeiten, wenn ich mal einen Durchhänger hatte oder so. Aber nein, ja, weiß ich nicht. Ich mag das Original, ich mag auch die deutsche Fassung. Also ich finde, klar muss ich jetzt diplomatisch antworten, ne? Bradley, nimm's nicht persönlich jetzt, ne? Dass ich dich da im Universum überhole. Naja, aber ich meine, Bradley Cooper ist jetzt vielleicht auch, ja, der hat nicht, ist nicht ganz so hart ins Whisky-Fass gefallen, wie ich als Kind, ne? Aber trotzdem, finde ich, macht er das gut. Also der hatte auch tolle Momente. Also man kann sich beides angucken.
Bei Rocket musst du ja immer im Hinterkopf haben, klar ist der ein kleines Arschloch, rotzig ohne Ende, aber der ist halt auch so harte Schale mit ziemlich weichem Kern. Ja,
absolut.
Wie kompensierst du das stimmlich? Diese feine Gratwanderung?
Das trage ich in mir. Ich bin doch auch nicht nur ein Bengel mit Bart. Ich habe auch
Gefühle?
Ich habe auch Gefühle, ja. Muss ich das noch mal sagen? Es ist fast zu selbstverständlich, ne? Aber nein, ich bin sogar großer Fan von meinen schwachen Momenten. Ich stehe da drauf, dass ich Verletzlichkeiten in mir trage. Das ist doch die Palette des Menschlichen. Und Rocket, so sehr er sich dagegen wehrt, lässt es doch auch durchblicken durch sein dickes Fell, dass er ein eigentlich sehr verletzter kleiner Kerl ist. Und das ist schön, im zweiten Teil dürfen wir auch daran ein bisschen teilhaben. Und er übernimmt ja auch Erziehungsaufgaben. Also er ist ja Baby Groots, sagen wir mal, großer Bruder oder Ersatzvater. Und so. Und also er wird da auch gefordert auf einer sehr emotionalen Ebene.
Macht die Stimme irgendwann dicht, wenn du im Studio stehst? Also wie viele Takes gehen bis zur nötigen Pause?
Also absolut. Ich meine, der Typ schreit der hat echt Bock, ins Universum zu grölen. Wenn der irgendwie im Raumschiff sitzt, muss der immer schreien. Herr Bengel, ich habe mir das Original angeguckt zur Einstimmung und da dachte ich schon, während des Guckens dachte ich, oh Bradley, du arme Sau, da muss ich jetzt auch noch hinterher. Also der ist schon motivierter und, sagen wir mal, ein sehr expressiver Kerl. Aber wir haben dann so die Schreisszenen so ein bisschen nach hinten verlagert, damit du die Gefühlsbetonung dann auch und die Tonalität, die so ein bisschen feiner angelegt ist, damit du das dann auch noch, ja, damit da noch ein bisschen Stimme für über ist. Mhm. Du schreist eigentlich am Ende der Synchronarbeiten.
Frickelst du da viel rum? Willst gerne irgendwie noch einen Take und zur Vorsicht noch einen? Oder sitzt der erste oder zweite in der Regel?
Nee, ich bin schon so ein Frickler. Ich muss, also die haben auch mit mir zu kämpfen gehabt. Die haben auch immer gesagt, jetzt vertrau uns doch mal, wir machen das eine Weile lang. Wir sind die Profis, also die Peoples, die da um dich rumhängen, die auf Synchronizität achten und der Regisseur und der Techniker. Und die nicken alle gemeinsam mit dem Kopf und sagen, jetzt lass doch mal, der war wundervoll. Und man selbst möchte manchmal noch Nuancen rauskitzeln oder möchte noch ein bisschen irgendwie die Farbe ändern oder so, noch ein bisschen mehr die Charakterlichkeit herauskitzeln. Das ist so. Das ist wahrscheinlich der Schauspieler in mir, der da nie ganz zufrieden ist. Aber am Ende des Tages, wenn man sich's dann anhört, merkt man schon, doch. Das passt schon ganz gut.
Ich muss noch mal ein bisschen aufs Tagesaktuelle kommen. Der Schauspieler in dir, der hat gerade eine Romy gekriegt, zusammen mit Christian Ulm.
Ja,
für eure großartige Serie, über die ich mich lange mit Christian auch schon unterhalten habe. Alter. Über Jerks, eine der besten deutschen Comedy-Serien aller Zeiten wahrscheinlich. Wirklich fantastisch.
Wirklich Gänsehaut.
Richtig gut, weil ihr euch Dinge traut, die sich so vorher noch kein Mensch getraut hat. Ich muss dich das fragen, seit ich diese Szene gesehen habe. Wie viel Vertrauen brauchst du zu einem Regisseur, um dich neben einen 12-jährigen Kollegen zu setzen und dem detailliert zu erklären, wie man so richtig den Jürgen poliert.
Es war das Schlimmste. Es war der schlimmste Tag meiner Karriere. Und ich bin auch nachträglich sauer auf Christian, weil er hat dieses komische, er freut sich so schön. Und er gibt dir irgendwie das Gefühl, das absolut richtig in dem Moment zu machen. Und hinterher lacht er sich krumm, dass er sich dazu genötigt hat eigentlich. Oh, der hat sich ins Fäustchen gekichert. Es war hart. Man muss ganz ehrlich sagen, der kleine Junge hat es viel cooler, viel lässiger genommen als ich. Der hat wahrscheinlich auch schon Dinge gesehen auf seinem Schulhof-Handy da, was weiß ich was. da bin ich irgendwie ein feuchter Pups gegen. So. Aber das war schon, es war hart. Einen kleinen Jungen zu erklären, wie man sich einen runterholt und das auch so ausgeschmückt und mit gewissen Hilfsmitteln und so. Der Vater stand um die Ecke und hatte so leicht glasige Augen. Also ich kam immer so aus der Szene raus an ihm vorbei und er grinste so debil. So, wo habe ich meinen Sohn dahin geschleppt? So, war das jetzt richtig? Ich habe es ihm eigentlich erklärt, was wir hier machen. Ich bin mir aber jetzt im Angesicht des Verbrechens nicht mehr so sicher, ob es richtig ist. Und der Sohn, der Junge war cool, der ach komm, hat mich immer so gehauen und meinte, oh komm, stell dich nicht so an. Und ich habe mich auch entschuldigt. Es gibt so einen bekannten Outtake, wo ich mich als ProSieben-Hure bezeichne. Ja, ich möchte darüber nicht reden.
Das hat man gerade deutlich gemerkt. Ja, genau. Nee, Christian liebt diese Art von Fremdscham, macht das schon lange.
Bastard.
Für dich war das aber schon irgendwie neu, so ja. Sachen zu zeigen aber von der Kamera, oder?
Große Sehnsucht, wenn man so ein Schambolzen ist immer. Also ich meine, ich habe schon auch schon ein paar Fieslinge gespielt und so ein Rocket, das tut auch gut, der Seele auch mal so ein bisschen den Abfall zu geben, mitzugeben, ins Universum zu schreien oder so ein Medikus oder sowas. Ne? Also dann auch mal so einen echten Fiesling zu geben, aber klar, dankbare Rollen, aber sonst ja, schon ein sehr charmanter Kerl immer, ne? Ja, Sympathikus. Da tut's mal ganz gut, auch von sich, gerade von sich selbst, auch so ein paar Abgründe auf die Leinwand zu klatschen.
Mit Rocket ist es weitergegangen mit dem Franchise. Vermutlich, wir gehen fest davon aus, wird es auch weitergehen. Das wird nicht das Ende gewesen sein. Deine anderen beiden Franchises im Anführungsstrichen, Jerks ist das Fragezeichen und ist das andere, deine Zusammenarbeit mit Till.
Also da bin ich auch noch dabei, das Universum anzurufen und jeden Tag hoffe ich auf ein Go. Mehr kann ich nicht sagen. Aber ich bin da ganz guter Dinge.
Alles klar, wir drücken die Daumen. Dankeschön. Danke, Fari.
Danke auch.
Fari Yadim, immer eine große Freude, ihn zu treffen. Ich sage das mit einem kleinen Tränchen im Knopfloch heute Abend, denn es war ja nun mal der letzte Gast, das letzte Interview in der letzten Sendung eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Ja, ich weiß, einige von euch haben ein bisschen Angst vor nächster Woche, vor diesem komischen 1. Mai, dieser Tag, an dem dann doch irgendwie alles anders wird. Dabei wird ja gar nicht alles anders. Wir heißen dann anders. Wir heißen dann Deutschlandfunk Nova. Aber wenn ihr beispielsweise die 100 hören wollt, dann könnt ihr das nach wie vor sonntags ab 16 Uhr machen oder gerne auch da den Podcast abonnieren. Und morgens ab 6.30 Uhr hört ihr auch weiterhin Diane Hilscher oder Till Haase. So viel wird gar nicht anders. Und vor allem, und das dürfte für euch die mit Abstand tollste Nachricht sein, wird es auch weiterhin eine Stunde Film geben. Auch weiterhin dienstagsabends um 20 Uhr zum Hören live oder zum Nachhören im Podcast. Auch mit mir, da müsst ihr leben. Nur halt ab nächster Woche dann nicht mehr bei D-Radio Wissen, sondern hierbei bei diesem Sender hier.
D-Radio. Wir sind mehr als nur Wissen.
Wissen ist Macht.
Fantasie ist wichtiger als Wissen.
Wissen ist begrenzt.
Kann man Wissen ändern?
Könnt ihr nicht einfach mal alles so lassen, wie es ist?
Tun wir. Aus D-Radio Wissen wird Deutschlandfunk Nova. Der Rest bleibt. Versprochen. Ab Montag im Digitalradio über Satellit und natürlich auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova. Es ist kompliziert, dazu guter Pop.
Deutschlandfunk Nova.
So heißen wir dann nächste Woche auch mit eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Ich freue mich drauf, weil ich weiß, ihr bleibt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht es gut. Tom Westerholt raus für heute, raus bei D-Radio Wissen, aber ab nächster Woche wieder da bei Deutschlandfunk Nova.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.